auch wenn Donald vielleicht wieder ein bisschen mehr nach Öl bohren will. Das sind alles zeitlich begrenzte Erscheinungen. Das Thema Batterie wird eine große Rolle für die Zukunft spielen. Und bei den Durchsatzvolumina und den Kosten, die das Gramm oder das Kilogramm der Masse kostet, ist das sehr, sehr schnell ein gutes Argument für europäische Technologie.
Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen.
Hallo und herzlich willkommen zu Geladen, dein Batterie-Podcast zur Energiewende. Ja, liebes Publikum, wir haben heute zwei exzellente Gäste für dieses Thema, und zwar Dr. Sarah Michaelis und Stefan Eirich. Herzlich willkommen an euch beide.
Danke für die Einladung.
Vielen Dank, Daniel.
Sarah, du bist Leiterin des Themenfelds Batterieproduktion beim VDMA, und Stefan, du bist Vorstandsvorsitzender VDMA Batterieproduktion. Maschinen made in Germany, die stehen für weltweite Spitzenqualität. Doch bei der Batteriezellfertigung, da gerät dieses Erfolgsmodell unter Druck. Gigafactories für große Projekte wie von Northvolt oder Volkswagen, die werden weitestgehend mit Anlagen aus China ausgestattet. Der Verband der Maschinen- und Anlagenbau, der warnt bereits vor strategischen Abhängigkeiten. Wie groß ist der Rückstand wirklich? Wo liegen unsere Stärken, auf die man aufbauen könnte? Und was entscheidet denn jetzt über die Zukunft der Produktion? Hat sich die Branche, wenn man jetzt so zurückblickt, vielleicht ein bisschen zu sehr auf diesem tollen Ruf, den sie weltweit genießt, in Hinblick auf die Batteriezellfertigung ausgeruht? Gerade jetzt vor dem Hintergrund, wenn man jetzt guckt, dass diese Maschinen und Anlagen bei Northvolt oder auch VW Power Co. tatsächlich gar nicht aus Europa, aus Deutschland kommen, sondern eben aus China.
Ja, man muss vielleicht mal ein paar Jahrzehnte auch zurückschauen und sagen, was hat denn den deutschen Maschinenanlagenbau groß gemacht? Und das war, denke ich, sogar wenn man sehr weit zurückgeht, auch in den Nachkriegsjahren, viele große Branchen und Industrien, die in Deutschland groß geworden sind, mit Stahl, Glas, Bau, Chemie, Kraftwerke, Automobil. Und wir Maschinen- und Anlagenbauer sind zusammen mit diesen Branchen groß geworden und haben mit den Kunden auch als Partner zusammen gemeinsam entwickelt. Und das war bei der Batterie erstmals jetzt auch anders, denn die Batterie wurde letzten Endes jetzt, speziell die Lithium-Ionen-Batterie natürlich, in Asien vor allem entwickelt. Zuerst in Japan und dann später aber auch in Korea und China. Und dort waren wir nicht vor Ort. Insofern müssen wir jetzt an der Stelle genau das aufholen, was wir diesmal nicht mit den Kunden als Partnern zusammen von Anfang an entwickelt haben.
Ja, Sarah, euer Verband, der hat letztes Jahr ja Alarm geschlagen und von einer strategischen Abhängigkeit gegenüber China gesprochen, da Betrieb, Wartung europäischer Anlagen, die seien nicht ohne externe Hilfe möglich. Das hört sich natürlich ziemlich dystopisch an. Wie schlimm ist denn die Lage so derzeit im Moment?
Also die Lage ist ernst, aber sie ist nicht hoffnungslos, nicht aussichtslos. Fakt ist natürlich, dass ein Großteil der Gigafactories in asiatischer Hand sind und mit asiatischem Equipment laufen. Das heißt aber auch, dass dort das Prozess-Know-how liegt. Und anders als vor einigen Jahren, wo man gedacht hat, man kauft sich mit asiatischem Equipment auch asiatisches Prozess-Know-how, asiatische Ramp-up-Erfahrungen, ist es so, dass das halt nicht der Fall ist. Das haben wir schmerzlich gelernt in einigen der Fabriken, die hier am Ramp-up gescheitert sind. Das heißt, wir haben eine Abhängigkeit, die strategisch ist, und wir greifen auf das Expertenwissen der Asiaten in diesem Fall zurück. Wichtig ist aber, dass diese Abhängigkeit natürlich nicht unveränderbar ist. Wir brauchen hier ein eigenes Batterieökosystem, die Möglichkeit, in Partnerschaften Prozesswissen aufzubauen. Und dafür braucht es eben die Zusammenarbeit, das, was auch Stefan Eirich gerade gesagt hat, zwischen Maschinen- und Anlagenbauern, zwischen Zellherstellern und entlang der gesamten Wertschöpfungskette.
Ja, Stefan, wenn man das jetzt so hört, was Sarah gerade aufgezählt hat, bist du denn optimistisch tatsächlich, dass das wirklich aufzuholen ist?
Das ist zum Teil ja auch schon erfolgt. Also diese Aufholjagd haben wir ja schon, denke ich, vor etwa gut 10 Jahren begonnen. Und bis letztem Jahr sah es auch durchaus in Europa noch sehr positiv aus, was Projekte betrifft, die schon in der Umsetzung waren und wo vielleicht auch, wenn die erste Linie noch an asiatische Lieferanten ging oder asiatische Maschinenanlagenbauer, für zweite Linien durchaus auch schon Europäer gesetzt waren. Dass die Projekte jetzt gestorben sind, hat leider ja eher geopolitische Gründe, zu denen kommen wir vielleicht später noch. Aber die Referenzen, auch Gigafactories ausgestattet zu haben, haben sehr, sehr viele von unseren Maschinenanlagenbauern bereits geleistet. Leider nicht in Europa.
Ja, Sarah, in der Automobilbranche, da redet man ja immer gerne über China Speed. Was könnt ihr denn so vom Maschinen- und Anlagenbau tatsächlich aus China lernen? Also vielleicht gerade diese Beschleunigung, ist das so ein bisschen das, was man sich abgucken kann?
Also Copy-Paste ist nie was, wo wir gut drin waren. Und ich glaube, wir müssen unsere eigenen Wege finden. Erstmal vorweggenommen, China Speed ist kein Naturgesetz, sondern das ist das Ergebnis von Rahmenbedingungen. Wir haben in China kurze Entscheidungswege. Wir haben eine enge Verzahnung von Kunde und Lieferant. Wir haben eine höhere Risikobereitschaft und den Push durch die Regierung, der dazu geführt hat, dass China in diesem Feld der Batteriefertigung so stark im Moment ist. Das heißt aber nicht, dass wir als Europa nicht auch schneller werden können und schneller werden müssen. Was braucht es dafür? Es braucht die Zusammenarbeit bereits in der frühen Entwicklungsphase. Das ist das, was wir wahrscheinlich in diesem Podcast ständig wiederholen werden. Aber es ist eine der Kernbotschaften, die wir haben. Wir müssen zusammenarbeiten entlang dieses Ökosystems in der Batteriefertigung. Anders werden wir hier nicht gewinnen können. Dann braucht es sicher auch nicht immer die High-End-Maschine, mit der wir erst in die Produktion gehen, sondern erstmal vielleicht eine rudimentäre Basismaschine, mit der man startet. Und was wir auch lernen können und was so gar nicht unseres ist, ist dieses Try-and-Error-Verfahren, was Chinesen unheimlich schnell macht. Also dieses, ich probiere erstmal aus und lerne aus den Fehlern, ist was, was wir hier so ein bisschen in Deutschland verloren haben, wo wir erstmal versuchen, auf dem Blatt Papier die perfekte Lösung zu entwickeln und dann erst an den Start gehen. Da ist man oft schneller mit der chinesischen Variante, die aber auch einfach den Mut, mal was auszuprobieren und die Risikobereitschaft, auch Fehler zu machen und Fehler als das zu erkennen, was sie sind, nämlich die Option, Sachen besser zu machen. Bei uns sind Fehler immer so schnell verteufelt, aber die geben eine Chance. Also Fehler machen, aus Fehlern lernen und dann besser werden, ist manchmal auch ein Weg, wie man Geschwindigkeit aufnehmen kann und nicht von vornherein an der perfekten Lösung scheitern.
Das stimmt, aber nun ist Batteriezellfertigung natürlich sehr, sehr teuer. Diese Gigafactories riesig und kosten Milliarden tatsächlich. Und das dann wirklich hochzufahren, das haben wir in diesem Podcast auch schon häufig thematisiert, ist eben sehr schwierig. Wir sehen das in Europa, wie viele Projekte da gescheitert sind. Allen voran Northvolt, die ja eben genau das auch zum Teil nicht im Griff hatten, diese Ausschussraten und sowas, die ihnen dann zum Teil auch das Genick gebrochen haben. Also das stimmt, dass man vielleicht aus den Fehlern lernt.
Mit Northvolt und mit all den Fabriken, die gescheitert sind, da haben wir halt nicht die Verzahnung Kunde und Lieferant. Also wir haben einen europäischen Zellhersteller gehabt, der auf asiatisches Equipment zurückgegriffen hat. Und da haben wir das Gap, dass wir entsprechend nicht das Prozess-Know-how einkaufen und im Ramp abscheitern ohne die asiatischen Experten. Wenn wir zu sprechen kommen auf die Unterschiede, dann ist das so, dass der europäische Maschinen- und Anlagenbau lösungsorientiert Maschinen- und Anlagenbau anbietet und entwickelt. Das heißt, man kommt als Kunde und sagt, ich habe die und die Herausforderung, ich brauche für das und das Problem eine Maschine, eine Anlage. Der Asiate arbeitet anders, der arbeitet nach Lastenheften. Das bringt natürlich auch Geschwindigkeit, wenn ich tatsächlich einfach nur eine Maschine nach Standardanforderungen und nach dem Lastenheft baue, bin ich oft schneller, als wenn ich lösungsorientiert eine Maschine passgerecht für das Problem entwickle. Aber das ist halt die Stärke, die wir auch haben und womit man auch die Batteriefertigung nochmal auf ein neues Level heben kann. Und das Risiko muss eingegangen werden, dass wir sagen, okay, wir gehen jetzt zusammen, auch ohne dass Referenzen vorliegen, dass Erfahrung vorliegt, aber wir glauben an das, was uns in den vergangenen Jahren in anderen Industrien stark gemacht hat. Wir gehen in so eine Partnerschaft und entwickeln gemeinschaftlich Lösungen.
Jetzt kommt Werbung.
In diesem Podcast reden wir ja häufig darüber, aus welchen Materialien die ganzen neuen Batterien für die E-Mobilität bestehen, wo die Akku-Packs eigentlich produziert werden, ob sie recycelt werden können und naja, wie nachhaltig sie am Ende wirklich sind. Aber seien wir ehrlich, Daniel, wer selbst mal versucht hat, sich über seinen eigenen E-Auto-Akku zu informieren im Netz, der weiß, wie schwierig das sein kann, all die wichtigen Informationen auch zu bekommen.
Ja, und genau damit ist bald Schluss. Ab 2027, da schreibt die EU-Batterieverordnung ja für jede Batterie mit einer Kapazität über 2 Kilowattstunden einen sogenannten digitalen Produktpass vor.
Und da kommt Sferity ins Spiel. Mit ihrem digitalen Produktpass, da können Hersteller und Betreiber von Elektrofahrzeugen, Speichern und Großbatterien jede einzelne Batterie digital erfassen und ihr dann einen Batteriepass zuweisen. Und dieser Batteriepass, der enthält dann wirklich alles, was Unternehmen für Compliance, Nachhaltigkeit und Transparenz brauchen.
Patrick, ich gebe dir mal ein paar Beispiele, was da alles so im Einzelnen drinsteht in diesem Sferity Batteriepass. Dieser digitale Produktpass, der zeigt nicht nur Materialien und Herkunft aller eingesetzten Rohstoffe, führt dann eine transparente und verantwortungsvolle Lieferkette an. Nein, es werden sogar auch alle EU-relevanten Dokumente und ESG-Daten über den gesamten Batterielebenszyklus automatisch erfasst. Und dazu liefert dann die Software auch noch Echtzeitinformationen zu Batteriegesundheit und Zellleistung, wodurch dann denn auch nochmal eine vorausschauende Wartung möglich ist.
Also nochmal zusammengefasst, Sverity's Produktpass erleichtert jetzt allen Unternehmen, die Batterien entweder verbauen oder selbst herstellen, ab sofort jede einzelne Batterie transparent und nachweisbar zu machen. Also schaut euch Sverity gerne mal an. Den digitalen Produktpass, den kann man mit der sogenannten Vera-Plattform erstellen. Den Link findet ihr wie immer in den Shownotes. Egal ob Elektroauto, Nutzfahrzeug, Energiespeicher oder Großbatterie mit mehr als 2 Kilowattstunden, Sverity's digitaler Produktpass macht eure Batterien zukunftssicher, transparent und compliant.
Herr Stefan, deine Firma, die ist, würde ich sagen, ein ganz gutes Beispiel eigentlich, wie es auch laufen kann. Die Maschinenfabrik Gustav Eirich, ihr stellt da Mischanlagen für Elektrodenmaterial her und ihr seid damit eben ja auch schon Teil dieser Batteriewertschöpfungskette. Nehmen uns mal mit, seit wann seid ihr in diesem Bereich tätig und wann habt ihr so erkannt, dass das tatsächlich so ein Zukunftsfeld ist, in dem ihr auch unterwegs sein wollt?
Wir sind sicherlich seit den 80er Jahren schon im Bereich Batterie unterwegs. Allerdings damals waren es einfache Trockenbatterien, auch mit Kunden wie Warta etc. Dann später kam in der großen Breite die Bleisäurebatterie dazu. Also die klassische Starterbatterie, die jeder kennt, wenn er morgens noch den klassischen Schlüssel rumdreht und das Auto anspringt, dann hat er sehr, sehr gute Chancen, dass in seiner Batterie eine von Eirich aufbereitete Masse ist. Selbst in den heutigen Elektroautos ist ja noch eine 12-Volt-Batterie drin. Und auch da haben wir noch ein Revival, auch speziell der AGM-Batterien, das uns bis heute begleitet und auch ein wichtiges Geschäftsfeld für uns ist. Die Lithium-Ionen-Batterie haben wir ungefähr im Jahr 2009 angefangen zu beachten und haben damals anfänglich erst mit ein paar japanischen Kunden, dann aber vor allem mit deutschen Forschungs- und Research-Instituten zusammen erste Laborversuche gemacht zur Aufbereitung der Slurry und haben dann sehr viele auch kleine Projekte in Deutschland umgesetzt. Es ist aber leider in Deutschland nicht das passiert, was in Asien passiert ist. Hätten wir diese kleinen Labormaschinen vielleicht in Asien platziert, wären wir heute vielleicht einer derjenigen, die Mischtechnik gesetzt hätten. Aber die Asiaten haben eben ihre Technologie entwickelt, basierend auf einem relativ alten Planetenmischersystem, das durchaus für die Aufgabe funktioniert. Aber wir kamen eigentlich jetzt 10 Jahre später nochmal wieder ins Rennen, als wir sagten, wir können genau das Gleiche, was der Planetenmischer heute abbildet, mit einem deutlich innovativeren Prozess abbilden und das nur in einem Bruchteil der Zeit. Mit vielen, vielen anderen Vorteilen, deutlich kleinerer Footprint im Aufbau, was bei Trockenraum natürlich einen Riesenunterschied spielt, viel, viel weniger Leistungsaufnahme, spezifische Leistungsaufnahme auch pro Durchsatz und mit vielen weiteren Vorteilen. Aber das asiatische Verfahren war natürlich dann schon mal gesetzt. Das heißt, wir waren wieder an der Stelle angekommen, wo Eirich sehr häufig steht, muss diese Missionarsarbeit am Anfang erstmal leisten, Kunden zu überzeugen, dass ein komplett anderes Verfahren zu dem gleichen oder sogar besseren Ergebnis führen kann. Und dieses Rennen haben wir dann 2016 ungefähr begonnen und seitdem tatsächlich auch vielfach erfolgreich gewesen, auch in Gigafactories, wie gesagt, leider bisher nur in Asien. Und mit der großen Hoffnung waren natürlich bis letztes Jahr einige große europäische Projekte verbunden, die jetzt leider nicht realisiert wurden.
Kannst du da nochmal einen Einblick geben, speziell wie das in Asien tatsächlich dann ist für so deutsche Maschinen- und Anlagenbauer? Wie läuft das denn, solche Geschäftsanbahnungen? Weil ehrlich gesagt, für uns ist das immer so ein bisschen so eine Blackbox hier in diesem Podcast. So chinesische Gigafactories kann man teilweise schwer reingucken und auch so dieses Firmengeflecht drumherum auch dann nicht so gut verstehen, was da wirklich dann mitwirkt.
Wir haben uns bewusst auch gegen den Eintritt in den chinesischen Markt entschieden mit unserer Technologie. Einfach vor dem Hintergrund, dass wir das bei vielen anderen Branchen schon erlebt haben, dass mit einer relativ neuen, innovativen Technologie 2, 3 Anlagen geliefert wurden. Und die nächsten 10 Linien, die der Kunde sich hingebaut hat, hat er ohne uns gebaut. Das ist etwas, was dort leider sehr häufig passiert. Aber wir haben uns eben auf Korea und Taiwan konzentriert, wo auch heute Anlagen laufen. Aber es ist genau wie du sagst, diese Anbahnung ist eigentlich das Spannende. Das heißt, wirklich den ersten Kundenkontakt herstellen und wirklich wie ein Vertreter mit ein paar Unterlagen oder vielleicht einer kleinen Labormaschine im Kofferraum mal vorfahren und klopfen und fragen, darf ich euch mal was zeigen? Und erst dann, wenn ich auch die Kunden schaffe, mal in ihrem oder in unserem Technikum mitzunehmen, dass sie mit ihrem eigenen Material, ihrem eigenen Bindemitteln, Flüssigkeiten, was zum Einsatz kommt, dann auch sehen, dass am Schluss genau eine identische Slurry rauskommt, aber das in einem Bruchteil der Zeit, erst dann fangen sie wirklich an und kriegen große Augen. Und dann musst du sehr aufpassen, dass du natürlich jetzt da dran bleibst auf der einen Seite, aber nicht gleich den Kunden diese Entwicklung überlässt. Denn dann fängt auch der Kunde sehr schnell an und sagt, ja, das ist jetzt meine IP und die möchte ich für mich schützen und exklusiv nur für mich. Auch da haben wir unsere Lektionen gelernt, auch in Korea mit sehr großen Spielern, die plötzlich unser Verfahren versucht haben anzumelden und zum Patent. Und die Rechtsstreitigkeiten konnten wir dann auch wieder gewinnen natürlich. Aber diese Eigenheiten der Branche ist schon, dass es sehr verschlossen ist. Alles, was mit neuen Verfahren, neuen Entwicklungen zu tun hat, will keiner miteinander teilen. Das kennen wir aus vielen anderen Branchen, in denen wir unterwegs sind, nicht so. Da ist mehr Offenheit gegeben, was wirklich in der Lithium-Ionen-Batterieproduktion eine enorme Geheimnistuerei ist. Und das macht es einfach auch schwer, wenn ich irgendwo eine Erfolgsstory habe, die wieder zu kopieren. Ich nenne es einfach nur Beispielsnamen, das müssen nicht unsere Kunden sein, aber wenn ich jetzt bei einem LG erfolgreich war, dann kann ich damit nicht zum Samsung gehen und sagen, guck dir mal bitte die Referenz bei LG an, weil da werden sich keine Türen öffnen. Ich darf auch nicht mal die Namen nennen, deswegen waren das jetzt wirklich auch nur Beispiele. Und das macht so schwierig in der Branche, sich dann auch einen Namen zu erarbeiten. Man kann immer nur von Anzahl Installationen reden oder von Gigawattstunden, die man irgendwo installiert hat. Aber jeder Kunde und speziell auch vielleicht die europäischen Projekte hat natürlich auch größtes Interesse dran, sagen, darf ich das irgendwo mal anschauen? Ich glaube euch das zwar, aber ich will es auch nochmal anfassen und fühlen. Und da haben wir durchaus auch natürlich Kundenbesuche in Asien durchgeführt mit europäischen Kunden. Und das waren schon auch spannende Zeiten, so ein bisschen wieder eine Aufbruchstimmung, die da vorgeherrscht hat, die halt jetzt leider in den letzten 12 Monaten doch wieder etwas jäh gebremst wurde.
Ihr habt in ein Technikum investiert und ich finde, das steht auch so für den Maschinen- und Anlagenbau. Ich kenne so viele andere Firmen, sei es die Firma Grob, sei es Körber, sei es die Firma Stiva. Alle Firmen haben selbst investiert in Technikums und in das Equipment, um zu zeigen, dass sie die Prozesse beherrschen und das Kunden ausprobieren können, was deren innovativen Prozesslösungen sind. Und ja, ein Technikum ist immer noch klein und das, was wir schaffen müssen, ist aus diesen Ansätzen, diesen innovativen, guten Ansätzen aus den Technikums in die Hochskalierung zu kommen und da in einer vertrauensvollen Zusammenarbeit mit der Kundenindustrie dann die Gigafactories zu bauen.
Ich würde gerne nochmal einen Schritt zurückgehen, ehrlich gesagt, und mal so komplett auf die Branche gucken, des Maschinen- und Anlagenbaus. Stefan, wie geht's dem deutschen und auch dem europäischen Maschinenbau so gerade? Welche Herausforderungen gab es denn da im letzten Jahr?
Ging schon mal besser. Ich glaube, es ist auch kein Geheimnis, was in Europa momentan gerade geschieht. Das ist jetzt aber gar nicht unbedingt nur ein Thema der Batterie, sondern das ist eher ein geopolitisches. Das wird natürlich von vielen Seiten eine Einflussnahme auf unsere bisherigen Lieferstrukturen sehen, Preisgefüge, die durch Zölle verschoben werden, wirklich kriegerische Auseinandersetzungen, Konflikte, die zum Wegbruch kompletter Märkte geführt haben und in Summe eben eine riesige Unsicherheit am Markt, dass Kunden momentan durchaus das Geld haben zu investieren, aber nicht genau wissen, wo. Also setze ich heute eine neue Produktionslinie auf und beliefer damit den europäischen Markt, funktioniert das. Aber nach USA wird es dann schon wieder schwierig. Dann sollte ich vielleicht nach USA gehen. Und diese Fragen und die Entwicklung auch speziell in der Elektromobilität mit der Geschwindigkeit der Hochlaufkurve, die können viele für sich momentan nicht beantworten. Und bevor man dann falsch investiert, wird vielleicht auch an vielen Stellen erstmal innegehalten. Und das ist, glaube ich, auch das, was wir in Europa gerade sehen. Nichtsdestotrotz bin ich Optimist, sonst würde ich auch nicht hier sitzen und über das Thema Batterie mit euch sprechen. Denn es wird auf jeden Fall in diese Richtung weitergehen. Ich glaube, was uns abverlangt wird, ist einfach mehr Flexibilität, auf solche Veränderungen auch schnell zu reagieren, auch wenn das manchmal schmerzhaft ist. Aber ob das ein Donald Trump ist, der Einflüsse nach außen nimmt, das führt zu Veränderungen. Und ich glaube, mit manchen von diesen Veränderungen kann man sogar was, vielleicht am Schluss zu was Gutem kommen. Und wir müssen einfach nur aufpassen, dass wir auf allen Märkten nach wie vor präsent sind. Das ist sicherlich etwas, was ich jetzt relativ entspannt sagen kann, weil wir einen sehr großen internationalen Footprint haben. Aber für viele, die nur in Deutschland sitzen, ist es durchaus schwieriger, im asiatischen Markt vielleicht noch nach vorne zu kommen, wenn man dort eigentlich keine eigene Niederlassung oder sogar eine eigene Fertigung hat, wo man dann auch die lokalen Kostengefüge natürlich dann auch nutzen kann.
Ja, Sarah, wie abhängig ist denn der Maschinenbau, tatsächlich der europäische oder auch speziell der deutsche, so von Exporten? Man kann sich vorstellen, das ist ziemlich gegeben, ehrlich gesagt. Aber hast du da irgendwelche Zahlen? Und was sind denn so die Abnahmeländer? Man hört natürlich jetzt gerade bei Stefan so raus, ja, durch diese geopolitischen Verschiebungen, das ist alles auch irgendwie wahrscheinlich so im Fluss im Moment, oder?
Also grundsätzlich ist der Maschinen- und Anlagenbau in Europa Exportgeschäft und exportgetrieben. Das heißt, Export ist für uns immer eine wichtige Größe und die wichtigsten Länder waren und sind auch immer noch USA und China. Und da liegt dann auch die Herausforderung, die Stefan angesprochen hat. Die geopolitische Lage im Moment macht uns das Leben nicht einfach als europäische Maschinen- und Anlagenbauer. Und wir müssen da unsere Position in dieser Gemengelage finden. Und man muss auch neue Optionen auftun. Sicher sind die Freihandelsabkommen eine wichtige Schiene, die dort für uns auch wesentlich ist als VDMA. Auch mit Indien die Anknüpfungspunkte, die jetzt entstehen. Da ist viel Sonne, da wird die stationäre Energiespeicherung gerade in Kombination mit Solar sehr, sehr spannend sein und ein Wachstumsmarkt. Einer meiner Vorstände sagte auch mal, Indien ist da, wo China vor 10 Jahren war, als die mit den Zweirädern anfingen, die ganze Elektromobilität zu starten. Auch das passiert in Indien mit den, ich glaube, Tuk-Tuk heißen sie in Indien oder so ähnlich, aber es ist eine Form von Zwei- oder Dreirad, die mehr hemdsärmlich elektromobil fährt. Und das wird sich aber weiterentwickeln. Und Indien ist ein riesiger Markt mit riesigen Potenzialen. Auch da müssen wir hingucken. Und ja, wichtig ist, dass wir eine geopolitische Strategie finden als Europa, um bei den großen Playern auch in Zukunft mitzuspielen.
Dann kommen wir mal wieder zurück zur Zellfertigung. Wenn wir uns jetzt China anschauen, was wir immer so mitbekommen, dann ist das dort offenbar so, dass man da von einer Firma mehr oder weniger eine schlüsselfertige Gigafactory hingestellt bekommen kann. Hier in Deutschland oder in Europa ist sowas schwierig. Gibt es denn da Ansätze irgendwie schon, dass sich vielleicht so Allianzen bilden von einzelnen Unternehmen, um tatsächlich auch dahin zu kommen, dass man eben sowas anbieten kann, wirklich so ja, systemfähig werden kann?
Gibt es. Ich glaube, das, was Dürr und Grob zum Beispiel nach wie vor noch nach außen tragen, was auch vielleicht in der Presse von damals noch gut bekannt ist, wird inzwischen auch flankiert von mehreren anderen Allianzen, wo sich Maschinenanlagenbauer, vor allem auch Anlagenbauer zusammentun und sagen, ihr bekommt von uns eigentlich eine Produktionsanlage aus einer Hand, gefühlt wie aus einer Hand, auch wenn es natürlich eine Vielzahl von Lieferanten sind. Und so eine Gigafactory kann man sich ja vielleicht vorstellen, das sind so in Summe vielleicht um die etwa 17 Produktionsschritte. Und jeder davon hat eine sehr eigene Technologie, die eigentlich beherrscht werden muss. Das ist, wenn ich bei uns vorne das Mischen anschaue, es ist eher, sag ich mal, die Chemiefabrik. Und je weiter ich nach hinten komme, umso mehr wird es eben auch mechanisch über Assemblierung bis hin zum Schluss der Formierung, wo dann sogar die Elektrotechnik zum Tragen kommt. Ich glaube, Europäer hat es immer ausgezeichnet, dass wir, egal ob es in Stahlwerken war in Kraftwerkstechnik, dass wir immer eine Menge an bunten Lieferanten hatten, die auch gegenseitig im Wettbewerb standen. Aber genau das auch den Europäer ausgezeichnet hat, dass wir die Schnittstellen beherrscht haben und der Kunde für sich das beste Produkt raussuchen konnte, um sein Endprodukt herzustellen. Was wir dazu natürlich momentan brauchen, sind Projekte, um auch genau das beweisen zu können. Auf der anderen Seite, wenn ich eine chinesische Gigafactory aus einer Hand mit einem Klavier vergleiche, und dann sind wir vielleicht so ein bisschen bei dem Beispiel Northvolt, dann kann ich dir jetzt ein Klavier hinstellen, wenn du das nicht stimmen kannst, keine Noten hast und auch noch keine Ahnung hast, wie du es spielst, dann wird das in der Ecke stehen bleiben und keiner kann damit anfangen. Und wir europäische Maschinenanlagenbauer, glaube ich, sind schon auch diejenigen, die neben dem Kunden als Partner so eine Inbetriebnahme begleiten, über einen Lebenszyklus, aber speziell gerade in der Ramp-up-Phase, in der Hochlaufphase, ist doch genau das, was uns eigentlich über Jahrzehnte auch in der Automobilindustrie und anderen ausgezeichnet hat, dass wir mit den Kunden als Partner zusammen solche Dinge wuppen und sie uns nicht rumdrehen und sagen, hier ist die Maschine, viel Spaß damit, sondern wir helfen dem Kunden, seine Noten zu schreiben und auch das Klavier zu spielen, bis es für ihn gut genug klingt und sagt, okay, ab jetzt übernehme ich. Und dann sind auch alle Weiterentwicklungen, die der Kunde macht, dann auch vielleicht seine eigenen und proprietären Entwicklungen, die er dann auch wiederum schützen kann und sich dann wieder differenziert vom nächsten und dritten Batteriehersteller, die vielleicht eigene Gimmicks haben, um ihre Batterie oder Zelle leistungsfähiger oder temperaturstabiler zu machen.
Ja, das ist ganz spannend, weil ihr sprecht ja jetzt eigentlich so für den deutschen Maschinen- und Anlagenbau, aber gleichzeitig betont ihr immer wieder das Europäische sozusagen da drin. Stefan, gehe ich da richtig, dass ihr es so seht, dass es eigentlich nur die europäischen Lösungen gibt?
Ja, ich fühle mich natürlich, wenn du mich nachts wächst, erstmal bin ich Deutscher. Aber wenn es um Maschinenanlagenbau geht und im globalen Setup, können wir auch nur als Europäer bestehen. Und eine ganze Reihe von Technologien gibt's einfach, doch die besseren in Italien oder in Frankreich und viele natürlich auch in Deutschland. Aber nur, wenn wir alle zusammen am gleichen Strang ziehen. Und das geht ja bis dahin, dass ich auch sage, mir ist es am Schluss egal, wo die Gigafactory steht, ob die jetzt in Spanien, in Frankreich oder in Deutschland steht. Es muss eine europäische sein. Und mit, ich weiß nicht, wie viele sind wir, 300 Millionen Europäer, haben wir immerhin auch was in die Waagschale zu werfen, was gegenüber USA oder Asien dann doch auch eine Marktmacht darstellt. Aber einer alleine, ein Land alleine, werden wir es nicht schaffen.
Ja, Sarah, du hast es vorhin schon erwähnt, ihr habt eine Studie mit Porsche Consulting gemacht und da habt ihr herausgearbeitet, dass europäische Maschinenbauer Vorteile in der Umrüstung bestehender Anlagen und Fabriken hätten gegenüber den asiatischen Herstellern. Das musst du erstmal erklären, weil das, glaube ich, nicht so ganz für die meisten Leute klar ist, warum jetzt gerade bei der Umrüstung eine besondere Expertise irgendwie so da ist in Europa und welchen Stellenwert das vielleicht auch haben kann so in Zukunft.
Wir sehen da drin eine Chance. Es wird in Zukunft nicht nur die Greenfield-Projekte für Gigafertigung in der Batteriezellfertigung geben, sondern wie wir diese zweite Phase oder wie die heißt, ist Brownfield-Phase, die Brownfield-Optionen, das heißt eine Umrüstung, eine Optimierung von bestehenden Anlagen. Wir haben jetzt einige Gigafactories, die genau an dem Punkt sind, wo man darüber nachdenkt, wie rüstet man um, wie optimiert man die Prozesse von einer Prozesstechnologie, die älter als 5 Jahre ist und wo man jetzt Potenziale noch heben kann, um das Ganze besser zu nutzen. Und hier kommt dieses tiefe Prozesswissen, was unsere Maschinen- und Anlagenbauer haben, zum Vorteil. Am Hintergrund ist, wir haben im europäischen Maschinen- und Anlagenbau sehr viele kleine und mittelständische Unternehmen, die hochspezialisiert sind, aber ein sehr tiefes Verständnis ihrer Prozesse haben. Und wenn es darum geht, Potenzial zu finden, wie man optimieren kann, wie man Prozesse besser machen kann, sind die europäischen Maschinen- und Anlagenbau nach wie vor stark. Es ist aber auch keine ganz low-hanging fruit, wie es jetzt vielleicht anklingt, weil die Fabriken, die jetzt 5 bis 10 Jahre stehen, sind asiatische Fabriken mit asiatischem Equipment, mit asiatischem Know-how, was dort eingeflossen ist. Das macht es natürlich wieder schwieriger, dort reinzukommen. Ich sehe die Chance besonders groß für unsere Maschinen- und Anlagenkomponentenhersteller. Es ist immer einfacher, eine Komponente auszutauschen als einen kompletten Prozessschritt. Hier sind auch viele der Komponentenhersteller bereits global in Fabriken mit unterwegs. Komponentenhersteller meint, um es zu erklären, sowas wie Vakuumlösungen, Automatisierungslösungen, Mess- und Prüflösungen, Greiflösungen, das sind Lösungen, die mit einfließen in das Equipment einer Gigafactory und über die auch Optimierungspotenzial ausgeschöpft werden kann.
Ja, Stefan, wie hoch siehst du denn da eine Gefahr irgendwie, dass dieses Know-how, was man im Moment trotzdem jetzt hat, vielleicht nach und nach verloren geht, wenn hier nicht langsam mal europäische Gigafactories aufgebaut werden?
Das wäre durchaus gegeben, wenn wir uns nur auf europäische Gigafactories konzentrieren würden. Also jeder, der natürlich auch, was Sarah vorhin sagte, in ein Technikum, in Pilotanlagen etc. investiert, möchte diese natürlich auch mit Kunden zum Einsatz bringen und dann auch Projekte gewinnen. Wenn die Projekte jetzt nicht in Europa erwachsen, dann haben wir natürlich nach wie vor die Hoffnung, dass es auch in Ländern wie Indien oder auch USA, wenn auch etwas verzögert dort, trotzdem weitere Investitionen geben wird in das Thema Batterie. Wir sind happy, auch Gigafactories genauso in Indien oder USA aufzubauen. Natürlich ist es schöner, wenn ich nur ein paar Stunden mit dem Auto fahren muss, um den Kunden zu betreuen, statt 7 Stunden im Flieger zu sitzen und Leute vor Ort in größeren Kopfzahlen vorzuhalten, ist auch alles natürlich in Europa einfacher. Aber wir sind es gewohnt, international zu agieren und insofern bin ich da jetzt nicht unbedingt ängstlich deswegen.
Jetzt habt ihr von eurem Verband einen 5-Punkte-Plan vorgeschlagen zur Vermeidung dieser Abhängigkeiten. Erklär das mal, um welche Punkte geht's da? Was habt ihr euch da überlegt?
Also das Ziel muss es tatsächlich sein, einen starken europäischen Heimatmarkt zu haben, der dann wieder das Exportgeschäft befähigt, der auch die Möglichkeit zulässt, hier Prozesswissen aufzubauen, die Lernkurven und die Expertisen hier am Standort mitzubekommen, um eine strategische Unabhängigkeit zu haben. Das, was wir als Gefahr sehen, ist die Abhängigkeit, in die wir uns reinbegeben. Und die letztendlich dadurch, dass die Batterie eine Schlüsselkomponente ist für so wichtige Industrien, nicht nur die Mobilität, das sind die stationären Speicher, die kritische Infrastruktur, es ist auch der Verteidigungssektor, sollten wir alles daran setzen, hier resilient und technologisch souverän zu sein. Und um einen Markt hier in Europa zu bekommen, braucht es in Europa ein Level Playing Field, wo wir auf Augenhöhe auch uns dem Wettbewerb mit den Asiaten stellen. Aber zurzeit ist es Äpfel mit Birnen vergleichen. Wir haben einfach ganz unterschiedliche Ausgangspositionen und daran scheitern wir zurzeit mit unseren Projekten. Also man merkt es, europäische Batteriezellfertigung lohnt sich im Moment nicht. Wir kriegen einfach deutlich günstiger die Zellen aus China. Und solange wir da nicht gegensteuern mit Industrie, mit Politik und mit allem, was wir haben, wird es auch so bleiben. Und dann werden die nächsten Projekte gecancelt werden oder nicht weiter ausgebaut werden und die Abhängigkeit steigt. Genau, zum Fünf-Punkte-Plan. Also wir brauchen eine Investitions- und eine Planungssicherheit. Das heißt stabile und verlässliche Regulierungen, die langfristig das Ziel verfolgen, dass wir hier in eine Unabhängigkeit kommen. Wir müssen auch uns überlegen, wenn wir Regularien nehmen, wie überwachen wir sie, wie kontrollieren wir sie? Wir sind sehr, sehr gut darin, hier hohe Standards zu haben, sei es mit Arbeitssicherheit, sei es Nachhaltigkeit, sei es die Umweltthemen. Das alles treibt Kosten nach oben und wir sind sehr, sehr gut darin, als Europäer diese Regeln einzuhalten. Und der Asiate ist sehr, sehr gut darin, diese Regeln zu umgehen. Und auch da haben wir dann einfach einen Kostentreiber, wenn wir nicht schaffen, dass das Level Playing Field da ist und alle beiden Parteien diese Standards gleichermaßen umsetzen und es auch eingefordert wird von der EU, dass das erfolgt. Das nächste ist, wir müssen vom Lab to Fab kommen. Wir haben gute innovative Ansätze in Technikumsmaßstäben, in Pilotanlagen und wir müssen in die Skalierung und wir brauchen dafür die Rahmenbedingungen, dass wir in Industrialisierungskonzepte reinkommen mit unseren Ideen. Gleichzeitig eine Fachkräftesicherung und den Ausbau von Forschung als Basis des Ganzen. Der nächste Punkt ist, dass wir bei Vergaben auch nicht preisliche Kriterien mit einbeziehen müssen, um dieses Level Playing Field zu erreichen und Resilienzkriterien, die sicher auch eine Rolle spielen können, wenn wir gerade in öffentlich geförderte Projekte gehen. Es ist nicht Sinn und Zweck, dass diese Gelder abfließen ins Ausland. Und eine Abhängigkeit ist immer entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Das heißt, es reicht nicht nur, die Stelle des Maschinen- und Anlagenbaus zu lösen, sondern wir müssen auch in Richtung Rohstoffstrategie mitdenken. Wir können nicht die Maschinen- und Zellfertigungsabhängigkeit beseitigen und in eine Rohstoffabhängigkeit reinschlittern. Das ist nur eine Verschiebung. Das ist dann auch noch keine Unabhängigkeit.
Wir sprechen hier in diesem Podcast eigentlich ständig darüber, dass da tolle Ideen da draußen sind in europäischen Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen und dass dann aber dieser Schritt tatsächlich das zu skalieren und dann wirklich in die Größe und Breite zu bringen, dann eben oft nicht gelingt. Wie kann man das denn schaffen? Also was ist eure Sicht darauf?
Ja, zunächst braucht es natürlich Projekte. Sich zu überlegen, wie kann ich bei einer vertikalen Integration die Forschung, die Ausbildung, Fachkräfte, was Sarah gerade schon angesprochen hat, aber auch den Maschinenanlagebauer mit in die Pflicht nehmen, sagen, dabei zu bleiben, bis der Ramp-up geschafft ist und gleichzeitig den Batterieproduzenten, ob das jetzt Automobil-OEM ist oder stationärer Speicher, spielt keine Rolle, den auch zu unterstützen und zu sagen, vielleicht nach dem ersten Schritt, der eben für asiatische Technologie gefällt wurde, gibt es einen zweiten, wo jetzt auf europäische Technik gesetzt wird. Und dort die Hürden, die er dann auch sieht, vielleicht aus finanzieller Sicht, nicht zu sagen, es gibt Geldgeschenke oder Subventionen, die nicht zurückgezahlt werden müssen, sondern sowas kann auch gestundet werden. Aber diese Anlauffinanzierung auch von der Seite der Bundesregierung mitzubieten, für die wenigen Projekte, die überhaupt jetzt noch eine Chance haben, weiterzukommen, halte ich für enorm wichtig. Der Rest, und das weiß ich auch so aus dem Umfeld VDMA mit Forschung und Instituten, steht in den Startlöchern und hätte sich riesig gefreut, eins der hoffnungsvollen Projekte weiter mitzubegleiten. Und wenn wir jetzt über Lab to Fab sprechen, dann bedeutet das aber auch häufig, sich auf die jetzt innovativen Verfahren zu konzentrieren. Also nicht ein MeToo, wir haben auch einen Beschichter und wir haben auch so einen Planetenmischer, sondern wir haben neuere Verfahren. Und die möchten wir eben auch am Markt erproben und eben nicht nur im Labor. da wird es sicherlich die nächste Chance geben, gerade bei Trockenaufbereitung oder sogar dann All-Solid-State, nochmal auch das Rennen nochmal auf Augenhöhe zu beginnen.
Sarah, geh doch da mal ein bisschen rein. Hast du vielleicht irgendwie mal so Beispiele für uns irgendwie aus dem deutschen Maschinen- und Anlagenbau?
Ja, eine ganze Reihe von Beispielen gibt es da tatsächlich. Stefan hat das eine schon genannt. Firmen wie Dürr und Eirich sind in der Trockenbeschichtung, Trockenmischung dran. Das wird sicher eine der Zukunftstechnologien sein, wo dort gute Lösungen entwickelt werden, die ready sind für den Gigamaßstab. Genauso fasziniert und beeindruckt war ich von den Anlagen, die ich bei Grob und Körber gesehen habe für die Assemblierung der Zelle. Beide haben verstanden, den Prozess des Z-Foldings nochmal zu ersetzen durch kontinuierlichere Stapelverfahren, die Geschwindigkeit gewinnen können, die Energie einsparen können. Effiziente, tolle Lösungen, die auf dem Laminieren einer Monozelle basieren und dadurch dann Optimierung ermöglichen. Es gibt sowohl in Italien wie auch in Österreich Maschinen- und Anlagenbauer, die da mit großartigen Lösungen unterwegs sind. Die Firma Stiva aus unserer Mitgliedschaft hat den Battery Process Innovation Award gewonnen bei den Battery Production Days mit einer Lösung für die Elektrolytbefüllung. Ein Beispiel aus der Komponentenherstellung ist Zeiss, die mit einem Inline-Röntgen-Inspektionssystem hilft, Partikel zu erkennen und aus dem Prozess auszuschleusen, die nachher die Qualität der Zellen maßgeblich beeinflussen und im schlimmsten Fall zum Thermal Runaway führen könnten.
Stefan, ich habe dir jetzt noch eine Frage mitgebracht von meinen KIT-Kollegen aus der Produktionsforschung. Und zwar, die würden gerne wissen, was denn Alleinstellungsmerkmale so der lokalen Maschinen- und Anlagenbauer sind tatsächlich, wenn man jetzt so den Wettbewerb zu den asiatischen Herstellern sieht. Also die haben da so Sachen genannt wie Digitalisierung, Digital Twins, Produktivität oder auch Ausschussreduktion. Gibt es da irgendwas, irgendein Feld, wo du sagst, ja, das ist tatsächlich, da ist man tatsächlich Weltspitze?
Die Vielfalt. Wir haben so viele Anbieter für jeden einzelnen Prozessschritt, der vielleicht aus sehr ähnlichen Branchen ursprünglich kommt, sich dann zum Beispiel in das Thema Batterie reinentwickelt hat. Aber auch dort gibt es Unterschiede. Und eine Firma Jagenberg, eine Firma Dürr, die beide mit Coatern, das ist schon ein kleiner Wettbewerb. Und das heißt, auch dort gibt es wieder Weiterentwicklungen, weil man sich immer wieder gegenseitig natürlich nicht die Butter vom Brot nehmen lassen will. Auch bei der Mischtechnik bei uns gibt es eine Vielzahl von verschiedenen Systemen, von Extrüdern über die Planetenmischer, über unsere Intensivmischer. Der Kunde kann sich das raussuchen, was für ihn am besten passt und kann sich sicher sein, dass wir im gegenseitigen gesunden Wettbewerb, aber auch immer wieder unsere Produkte weiterentwickeln. Wenn ich eine komplette Gigafactory von beispielsweise Wuschilid kaufe, dann nimmt CRTL die in Betrieb und dann läuft die wie die 30 anderen auch. Das Thema Weiterentwicklung müssen die Asiaten wiederum anders triggern. Also da gibt es dann wieder auch vielleicht von CRTL selbst die Vorgaben, was an der neuen Maschine vielleicht verbessert werden muss aus den Lessons Learned der alten heraus. Und sowas passiert in Europa eher immer partnerschaftlich. Die Nähe, glaube ich, die räumliche Nähe, die wir haben, also nicht nur auch wirklich vorhin gesagt, das Klavier zu verkaufen und uns rumzudrehen und wegzulaufen, sondern wir bleiben dabei. Wir sprechen alle mehr oder weniger gutes Deutsch. Und das sind alles Vorteile, die in Europa, ob das jetzt dann in Frankreich ist oder in Italien, natürlich für jeden Betreiber einer solchen Anlage auch wahnsinnig wichtig sind. Also wer einmal angefangen hat, die Kommunikationsprobleme aufzuzählen, die es dann gibt, wenn ich 50, 60 Leute an so einer immens teuren Fertigungslinie alle in eine Richtung trimmen muss und die kommen aus Ländern, die nicht richtig miteinander kommunizieren können, das ist schwierig. Und das ist etwas, was wir, glaube ich, sehr gut beherrschen, einfach aus der Historie, weil Europa schon immer so bunt war. Und die digitalen Themen, die haben wir natürlich auch nicht unbedingt jetzt nur für die Batterie entwickelt. Und ich glaube, jedes andere Mitglied jetzt im Bereich Batterieproduktion beim VDMA würde auch sagen, dass sie nicht unbedingt neue Produkte entwickelt haben, sondern sie haben ihre bestehenden Produkte natürlich befähigt, in der Batterieproduktion mitzuspielen. Ein Beispiel aus unserem Haus ist zum Beispiel auch, dass wir Inline-Materialprüfgeräte haben, die wir gerade auch ertüchtigen, für neue Materialien im Produktionsprozess die kompletten Prozessdaten zu erfassen. Dass ich die natürlich dann mit Machine Learning oder AI, was auch immer das dann sein mag, weiterverarbeite, und Anomalien sehr schnell detektiere, bevor die hinten überhaupt zur defekten Batterie oder zum Runaway führen. Das sind genau die Themen, an denen wir jetzt noch sehen, dass wir da noch eine Menge Potenzial haben. Auch in den gut laufenden Anlagen gibt es dort überall noch das Quäntchen, wo man besser werden kann. Und bei den Durchsatzvolumina und den Kosten, die das Gramm oder das Kilogramm der Masse kostet oder der Batterie am Ende, ist das sehr, sehr schnell ein gutes Argument für europäische Technologie.
Welche Wünsche habt ihr denn so an die Politik, um einen rechtlichen Rahmen dann tatsächlich zu schaffen für eine Bindung an europäische Zulieferketten, damit das erreicht werden kann, damit eben in Zukunft dann zum Beispiel VW, Powerco oder sowas dann auf europäische Anlagen setzen könnte?
Also es lässt sich tatsächlich nicht immer alles nur mit Regularien lösen. Das, was wir erstmal brauchen, ist, dass Projekte wie ein Cellforce, der hat uns letztes Jahr echt wehgetan, der auf europäisches Equipment gesetzt hat, und wir brauchen Rahmenbedingungen, wo so ein Projekt nicht kurz vor Anlauf und vor Umsetzung wieder gestoppt wird. Wir sind oft gut darin, mit Projekten zu starten, und wir sind schlecht darin, es sie zum Ende zu bringen. Ich bin seit 2012 beim VDMA und ich kann eine ganze Reihe an Projekten aufzählen in der Batteriefertigung, die alle auf einem guten Weg waren und kurz bevor sie das Ziel erreicht haben, abgebrochen, gecancelt wurden. Das müssen wir schaffen, dass das nicht der Fall ist. Und warum sind sie gecancelt worden? Ja, weil derzeit einfach es sich nicht lohnt, hier in Europa Batteriezellfertigung aufzubauen und zu fertigen. Wir sind zu teuer. Das heißt, wir müssen an Standortbedingungen arbeiten. Das geht um generelle Verbesserungen des Standortes. Das betrifft dann nicht nur die Batterieproduktion. Das sind Forderungen, die im VDMA grundsätzlich gelten. Bürokratieabbau, wettbewerbsfähigere Steuer- und Abgabesysteme. Da ist einiges, was es zu verbessern gilt. Das wird auch derzeit an die Politik mit adressiert. Und auf der anderen Seite müssen wir schaffen, dass, wenn wir uns entscheiden, dass die Batterieproduktion eine Schlüsselindustrie ist, die wir hier halten wollen und die kritisch ist, auch für Verteidigungsbereiche und Sicherheitsaspekte, dass wir hier Bedingungen dafür schaffen, dass der Maschinen- und Anlagenbau und die Wertschöpfungskette mit abgebildet wird in europäischen Projekten. Gerade in welchen die gefördert werden, sollten die Gelder entlang der gesamten Wertschöpfungskette dann auch zum Zuge kommen und reinfließen.
Das Punkt, der mir vielleicht auch noch sehr am Herzen liegt, auch als mittelständischer Maschinenbauer, aber eben auch mit einem Familienunternehmen und als Gesellschafter, aber auch als Vater von kleinen Kindern. Wir wollen doch Wertschöpfung in Europa halten. Das kann ja nicht unser Ziel sein, dass wir jetzt zum Ausverkauf alles abgeben oder als Commodity betrachten und wir wollen es einfach billig von irgendwo anders zukaufen, wenn dafür in der Zukunft keine Arbeitsplätze mehr in Europa zur Verfügung stehen. Das haben andere schon vorgemacht, wie so eine Deindustrialisierung vonstatten gehen kann. Dem würde ich mich ungern anschließen. Es lohnt sich, dafür zu kämpfen. Und wir sind alle smart genug und haben viele gute Ingenieure hervorgebracht in der Vergangenheit. Das möchte ich auch in der Zukunft so sehen. Dafür lohnt es sich auch definitiv zu kämpfen. Und nicht den Sand in den Kopf zu stecken und sagen, die Asiaten haben uns doch eh schon überholt. Es kann ein faires Rennen sein. Dafür plädieren wir auch in Richtung Politik. Und das, was mit der Automobilindustrie in Europa dort wirklich jetzt ansatzweise schon ins Feuer gestellt wird, das müssen wir abbiegen und sagen, die Batterie ist ein Großteil der Wertschöpfung, die für die Elektromobilität wichtig ist, aber eben auch für all die anderen Felder, die Sarah gerade genannt hat, die eine enorme Rolle in der Energiewende spielen werden. Und das lässt sich nicht aufhalten. Auch wenn Donald vielleicht wieder ein bisschen mehr nach Öl bohren will, das sind alles zeitliche, begrenzte Erscheinungen. Das Thema Batterie wird eine große Rolle für die Zukunft spielen.
Ja, Sarah, Stefan, herzlichen Dank für eure Zeit und eure Expertise. Liebes Publikum, wir sind am nächsten Sonntag wieder für euch auf YouTube oder allen Podcast-Plattformen da. Macht's gut bis dahin. Tschüss.
Vielen Dank, Daniel. Tschüss.
Dankeschön. Tschüss.
Wir freuen uns, dass ihr zugehört habt, und noch mehr freuen würden Patrick und ich uns darüber, wenn ihr diesen Podcast bewertet. Da gibt es meist so eine 5-Sterne-Funktion. Das ist für uns immer ganz toll, wenn wir so wissen, was wir in Zukunft besser machen können. Wenn nicht schon passiert, dann abonnier doch gerne den Geladen-Podcast und empfiehl uns auch gerne weiter. Bedanken wollen wir uns bei all unseren Gesprächsgästen, speziell unseren Partnerinstituten und natürlich allen, die hinter den Kulissen sonst noch so mitwirken.
Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen. Dieser Podcast wird produziert vom Helmholtz-Institut Ulm, dem Exzellenzcluster Polis und Celeste, dem Center for Electrochemical Energy Storage Ulm und Karlsruhe, einer Forschungsplattform des Karlsruher Instituts für Technologie und der Universität Ulm. Außerdem unterstützen diesen Podcast das Zentrum für Sonnenenergie und Wasserstoffforschung Baden-Württemberg und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt.